Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Aufklärungsmission in die tiefen Weiten des Kontroversums. Auf dieser abenteuerlichen Reise erfahren wir von Diplom-Ingenieur, Ägyptenforscher und Schöpfungsphilosophen Axel Klitzke die verborgenen Geheimnisse über die Pyramiden von Gizeh und die kosmische Ordnung hinter den Dingen. Seit vielen Jahren erforscht und entdeckt Axel Klitzke die universellen Maßsysteme und Größenverhältnisse in und um die bekannten uralten ägyptischen Bauwerke. Wir erfahren heute, welches kosmische Wissen in den alten Steinen wirklich verborgen liegt. Sind dort die Funktionsprinzipien und Strukturen des Universums und der Schöpfung für uns nachfolgende Menschheit konserviert und dargestellt, damit wir uns eines Tages wieder daran erinnern, welche Kräfte und Energien wirklich hinter dem Wunder des Lebens stecken? Ist der Sarkophag in der Königskammer so etwas wie ein Resonanzkörper für höhere Schwingungsdimensionen, der die Verbindung zum Kosmos und das Gedächtnis der Seele reaktivieren kann? Und ist es vielleicht sogar möglich, durch diese Bauwerke Kontakt zu höherdimensionalen Lebewesen oder Außerirdischen herzustellen? Die Suche nach diesen Erkenntnissen bietet die Möglichkeit eines Aufstiegsprozesses des Bewusstseins zu einem tief verborgenen Verständnis über das Sein an sich, das in jedem von uns steckt, unterstützt von Wesen aus höheren Ebenen, denn alles ist miteinander verbunden. Aber Vorsicht! Neue Informationen und Erkenntnisse können spontan Bewusstseinszustände jenseits der Norm auslösen, welche oft mit unvorhersehbaren, intensiven, emotionalen Reaktionen einhergehen. Meine sehr verehrten Weggefährten, ich wünsche viel Spaß beim Hörenswerten.
Ja, hallo zusammen. Heute haben wir eine sehr spannende Gesprächsrunde. Der gute Herr Axel Klitzke ist bei uns zu Gast. Er dient als Impulsgeber oder auch als Vermittler für die kosmische Ordnung und für die Menschheit. Und ich kenne ihn schon seit 15 Jahren und bin verdammt froh, dass wir jetzt...
Aber da war es noch Ägypten.
Da war es noch Ägypten, ja, richtig, ja. Aber wie man im Laufe Ihrer Arbeit entdecken konnte, ist dieser rote Faden der Schöpfung, die Sie in Stein und Mensch wiedererkennen, einfach faszinierend, und ich bin total erfreut, jetzt heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Hallo, Herr Klitzke.
Ja, einen schönen guten Abend, ihr zwei, Mirko und Sebastian. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir mal in die Tiefen der verschiedenen Dinge hineinriechen dürfen. Und ich bin gespannt, ob ich euch noch mit neuen Dingen überraschen kann oder ob ihr schon alles von mir kennt. Nee, alles definitiv nicht. Das nicht.
Bestimmt nicht, nee. Also Sie und Ihr Lebenswerk haben es herausgefunden, wie man in Ägypten, im Gizeh-Plateau und im Stein herauslesen kann, wie die kosmische Ordnung auf den Menschen und auf das Universum wirken kann. Mögen Sie da gerne noch mal was zu erläutern?
Ja, das Gizeh-Plateau habe ich ursprünglich auch nur so betrachtet, wie man das kennt. Ja, und dann gibt es etwas, was man erklären muss als Vorbedingung. In meinen Vorträgen frage ich seit mehreren Jahren in die Zuhörerschaft, wer glaubt, dass der Mensch eine Seele hat? Als ich das erste Mal gemacht habe, das war 2017 oder 2018 in Wien, es war ein Kongress, es waren ungefähr 53 Leute dort, haben sich fast alle gemeldet. Also ich war überrascht, ich war sehr überrascht. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt die viel schwierigere Frage. Wer glaubt, dass die Seele ein additives Gedächtnis hat? Und schon sah ich fragende Gesichter. Ja, ich sage, ich muss das erklären. Eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn man schon eine Seele hat, dann doch nicht nur aus Jux für bestimmte Zwecke zum Fasching oder irgendwie. Nein, dann hat das doch einen längeren Sinn. Und viele Völker behaupten ja sowieso, dass der Mensch eine Seele hat. Und wenn, dann über viele Leben. Und hat man das einmal begriffen, dann kann man viele andere Dinge auch verstehen. Nämlich, dass man Zugang zu einem Wissen hat, womit man selber einmal zu tun gehabt hat. Und ich habe nun eine sehr alte Seele, sehr, sehr alt. Zum Glück sehe ich nicht so alt aus, aber die Seele ist es. Und ich habe mit Ägypten und auch mit der Planung viel zu tun gehabt, aber auch mit der ganzen kosmischen Ordnung. Und das zu verstehen war am Anfang nicht leicht. Ich wollte ursprünglich gleich über Ägypten schreiben, das ist über 20 Jahre her, weil ich doch schon ein beachtliches Wissen hatte. Hat sich aber herausgestellt, es war noch kalter Kaffee. Also hat man einmal verstanden, dass der Mensch eine Seele hat und dass man eine alte Seele hat, sieht das Sache viel, viel leichter aus. Dann bekommt man, wenn man das Glück hat für dieses Leben, die Möglichkeit, Zugriff zu bekommen. Und als ich im Jahre, wann war das, ungefähr 2020, 2021, mich mit den Dingen beschäftigen wollte, bekam ich eine mysteriöse Krankheit und mein rechter Arm wurde vollkommen versteift. Ich konnte den nicht bewegen. Es war ärgerlich, schmerzhaft. Es ging ein Jahr. Und dazwischen hatte ich glücklicherweise eine mediale Frau kennengelernt und die gefragt, sag mal, hast du da irgendwo einen Rat, dass du dir mal sagen, warum ich dieses Problem habe? Ja, habe ich. Ich kann dir sagen. Du sollst dich erinnern, warum du auf die Erde gekommen bist. Und da habe ich gefragt, ne, warum denn? Und da war die Gegenantwort, das wirst du schon. Danke, es war unheimlich hilfreich. Im Endeffekt ist eins, ich habe nicht mehr erfahren. Aber in den nachfolgenden Wochen und Monaten habe ich zunehmend mehr Einblick in kosmische Ordnung bekommen. Ich war jeden Tag am Morgen schlauer als am Abend. Ich kannte Begriffe am frühen Morgen, die ich abends nicht kannte. Und immer noch habe ich gedacht, wieso beschäftigst du dich jetzt auf einmal mit kosmischer Ordnung? Ja? Es war für mich so, als würde ein Bäcker sich mit Rezepten vom Fleischer beschäftigen. Ich hatte den Zusammenhang nicht. Es hat eine Weile gedauert und dann ging das Licht auf. Und dann habe ich verstanden, das Gizeh-Plateau ist die Widerspiegelung des Himmels und der ganzen kosmischen Ordnung. Ja.
An Betonung dem Punkt, auf und, ne?
Das und ist entscheidend. Mhm. Ja, ja. Und an dem Punkt kommt man an Stellen, wo man systematisch mehr versteht. Ich frage manche Menschen, was könnt ihr mit der Zahl 1044 anfangen? Ja, meistens gar nichts. Diejenigen, die von mir Vorträge kennen, die wissen schon ein bisschen. Ja. Und dann sage ich, das sind die Minuten des Tages. Hm. Haben wir nicht gewusst. Ich sage, wir rechnen ja auch nicht mit Minuten. Und ich tue euch auch nicht mal sagen, wir tun jetzt 1044 Minuten nach Mitternacht treffen. Irgendwie, das ist sinnvoll. Im Endeffekt ist eins, diese 1044 haben was mit kosmischer Ordnung zu tun. Und da werden wir dann mal eine Grafik einblenden, wo ich zeige, wie dieses Schwingungsmuster aussieht. Ja, also es ist eine, wie eine Schwingung, die vor und zurück geht, aber räumlich. Ja? Und diese 1044 sind die Grundlage für die erste Schwingungsdimension. Die erste. So, und das Gizeh-Plateau hat von Nord nach Süd 1044 sakrale Ellen. Und da kommt man wieder an Dinge, weil ich jetzt sakrale Ellen anspreche, aber die Ägyptologen kennen nur die. Genau, sakrale Ellen ist für die nix. Null Ahnung. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. So, und da komme ich mit einer Querverbindung zu das Jahr 2021 zurück. Nee, 2001, Entschuldigung, 2001. Da hatte ich nachts so ein Highlight und habe begriffen, dass es mit den Maßen ein bisschen faszinierender aussieht. Und habe dann begriffen, dass es 2 Zoll gibt, einen irdischen 2,54 und einen kosmischen, geistigen, mathematisch berechneten, den die amerikanischen Freimaurer noch kannten, aber vor 200 Jahren. Da sah die Freimaurerei noch anders aus. Da war das noch kein Deppenverein, ja, und auch kein so negativer Verein, wie das heute der Fall ist. Ja, und summa summarum, ich habe dann einen Broschüre geschrieben über die kosmische Ordnung der Maßsysteme und ist auch auf meiner Internetseite verfügbar in der Rubrik in der Mediathek. wo Artikel veröffentlicht sind, und hat man das angeschaut, und es ist leicht zu verstehen, gar nicht so schwierig, begreift man, dass bestimmte Hauptmaßsysteme dem Menschen als Zivilisationsanschub gegeben worden sind. Das ist ein Hammer. Das heißt, ich kann beweisen, dass diese Maßsysteme niemals vom Menschen erfunden worden sind und obendrein, dass man mit Hilfe dieses geistigen Zoll Pi so berechnen kann, wie es die Mathematiker kennen. Exakt, ohne Abweichung. Und da hört der Zufall schon auf. Da kann man nicht mehr sagen, Klitzke, du kannst gut rechnen. Ja, freilich. Das ist alles nicht rausgekriegt. Ja? Aber es ist noch ein bisschen mehr. Es hängt damit zusammen, dass man da drinnen in der Seele noch ein paar Dinge mehr verborgen hat. Und dann baute sich das ganze Gizeh-Plateau auf in einer Art und Weise, da will ich jetzt nur mal ein paar wenige Beispiele anführen, damit es kein Mathematikvortrag wird. Dort, wo die drei Pyramiden stehen, kann man ein Rechteck drumherum ziehen. Ja? Megarinus, Schäfer und Cheops. Und wenn man also dieses Gizeh-Plateau so in diesem Raster, wo die Pyramiden drin sind, mathematisch betrachtet, relativ leicht, das sind 1044 mal 1200 sakrale Hellen oder 120 mal 120 mal 120. Und das sieht schon danach aus, da hat sich jemand den Kopf gemacht.
Also es ist ja sowieso so, dass die Pyramiden, so wie sie da stehen, auf jeden Menschen etwas bewirken. Also erstmal das Augenscheinlichste, was es ist, ist, dass mir keine Ahnung haben, wie das dahingestellt werden sollte. So ist das erste Mysterium erstmal für jeden, denke ich mal, klar. So, wenn man dann jetzt den zweiten Schritt geht und entdeckt, dass in den alten Bauten verschlüsselt Informationen dargelegt werden, die auf ein Wissen hindeuten, was nicht evolutionär mit der Menschheit integriert sein kann, weil da Informationen drin verschleiert sind, die einen ganz anderen Zeithorizont aufspannen. Da wird einem dann auf einmal klar, wie in diesen ganzen Bauten oder speziell jetzt in den Pyramiden Wissen weitergetragen wurde.
Liege ich da richtig? Verborgen ist, was niemals zur damaligen Zeit, der angeblichen Zeit, vorhanden war. Also Ägypter haben niemals diese Präzision in den Pyramiden realisieren können. Wenn man sieht, wie die heute bauen, dann hätten sie ja früher noch besser machen, nee, nicht schlechter machen können, aber sie können es nicht so, wie das früher der Fall gewesen ist. Und so ist das ganze Plateau durchzogen mit einer besonderen Mathematik, die man durchaus als heilige Mathematik bezeichnen kann, und einer heiligen Geometrie. Damit können die meisten nichts anfangen, aber wie soll man sagen, wir wissen, dass der Mensch eine Aura hat, die man ja auch fühlen kann. Und die Aura ist schon ein Thema Energie. Und im Gizeh-Plateau gibt es Punkte, übrigens in ganz Ägypten an anderen Stellen auch, wo man besondere energetische Bedingungen und Zustände fühlen kann. Ich war jetzt vor reichlich 4 Wochen erst wieder zurückgekommen aus Ägypten, habe immer wieder eine Reisegruppe dabei. Es sind immer Menschen, die schon sich mit Dingen von mir beschäftigt haben, mit meinen Vorträgen oder mit meinen Veröffentlichungen, und es entwickelt sich immer wie eine große Familie. Es kommen aber nur Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben. Also man muss jetzt nicht irgendjemanden agitieren, das ist so und so und so, die wissen das schon. Und dann kann ich aber Dinge zeigen, wo sie fühlen können. Und das kann ich im Vortrag nur erzählen, aber das kann ich nicht beweisen. Und wenn man es selbst erlebt, das ist eine Faszination. Ja? Ich darf mal ein Beispiel anführen.
Gerne.
Bisher habe ich immer nur gesprochen von der Königskammer, von dem Sarkophag. Das ist aber nicht alles. Wenn man die große Galerie hochkommt, dann gibt es oben eine Plattform und dann muss man sich bücken bis zur Königskammer. Dazwischen gibt es auch eine kleine Kammer. Und in der, die ist sehr schmal, da eckt man mit dem rechten und linken Schulter, wenn man quer im Gang steht, mit den Schultern an, also relativ schmal. Und auf der Grafik könnt ihr das dann sehen. Und wenn man dort auch einen sonoren Ton erzeugt, also etwas leiser, nicht so powerful, ja, dann wackelt das ganze Gehirn. Dann merkt man richtig, wie Energien sich durch den Körper bewegen und wumm, unglaublich. Ich hatte eine Österreicherin bei der Reise dabei, bei der Einwochenreise. Ich mache ja zwei verschiedene, auch dann noch eine Zwei-Wochen-Reise. Und der sagte, du musst mal da vorne reingehen. Die hat das nicht gleich wahrhaben wollen, sagt, nee, davor will ich nicht. Dann habe ich sie nochmal gesagt, das sind bloß etwa 4-5 Meter. Ich gehe mit. Naja, gut. Dann habe ich gesagt, jetzt hältst du da drinnen mal den Mund, jetzt mache ich was. Und dann habe ich diesen Ton versucht zu erzeugen. Und die kriegt große Augen. Aber was für welche? Das gibt es bald gar nicht. Und ich habe das noch eine Weile mit ihr praktiziert, dass sie das auch machen konnte. Und dann bin ich raus. Ja, die wollte aber nicht wieder raus. Da hat das so gut daran gefallen. Und dann mache ich das mit anderen. Ich sage, guck ihr mal rein. Immer der und immer der. So, und lasse dann immer wieder mal das wechseln, weil ich ja nicht permanent da drin stehen will. Aber dieses Gefühl zu erzeugen im Kopf, dass alles in einer Form vibriert. Das ganze Gehirn merkt man, wie das vibriert. Das kann man nirgends anders erzeugen. Das ist nicht möglich. Und jetzt will ich auch sagen, warum das so schwer ist. Erstens, der ganze Bereich da oben ist aus Granit errichtet. Hinter dem Granit ist aber eine ganz dünne Schicht Sand. Hochkristalliner Sand. Man hat also durch Bohren das mal festgestellt und gesagt, solchen sauberen Sand gibt es in ganz Ägypten nicht. Also schon die Frage, wo kommt der her? Und zweite, der trennt den Granit von der Basispyramide, von dem Kalkstein. Ist also wie so ein Dielektrikum, bildlich nur gesprochen, und hält die Reflexion wieder in die Kammer hinein. Also es läuft nicht tot. Und in der Königskammer habe ich es schon geschafft, wirklich ohne Übertreibung, dass die Wände vibriert haben, als ich im Sarkophag gelegen habe. Der Sarkophag hat vibriert, wo ich das Gefühl hatte, man schwebt in einem Magnetfeld. Und bei dem Variieren des Tones ist mir dann auch gelungen, den Effekt zu erzielen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt werde ich durch die Pyramide ins Universum geschossen. Ein unglaubliches Gefühl. Leider ging es dann, war ich wieder auf dem Boden der Realität. So, und jeder, weil ja jeder eine unterschiedliche Ausgangsbasis in seinem persönlichen Energiefeld, in seinem Bewusstsein hat, erlebt was anderes. Manche sehen Farben, manche Geometrien, manche sehen auch Wesenheiten. Denn da oben ist man nicht alleine. Und wenn man das kosmische Ordnung wieder versteht, dass eine vierte Dimension, ebenso wie fünfte, sechste und so weiter, niemals Raum und Zeit ist. Das ist der größte Unsinn, der jemals formuliert worden ist. Und der verdeckt den Hintergrund, dass in höheren kosmischen Dimensionen auch Lebensformen gibt. Und wie das aussieht, das Beispiel für die dritte, vierte, so, zeige ich euch auch noch. Ja?
Ja, aber der Mensch soll sich erstmal als Krone der Schöpfung begreifen und alles, was da drüber ist, muss er erstmal ausblenden, damit man hier schön Mensch sein kann. Ne?
Ja. Ich finde es auch sehr interessant, dass einhergehend mit diesen Vibrationen und diesen Schwingungen, die dort in den Kammern erzeugt werden und dann auch im ganzen Körper wahrnehmbar sind, diese bewusstseinserweiternden Zustände und auch außerkörperliche erfahrungsähnliche Bewusstseinsebenen dann aufgehen. Und ich fand auch gerade sehr interessant, als Sie erzählt haben, dass dieser Erkenntnisprozess bzw. der Zugang zu den höheren Verständnisebenen einhergegangen ist mit einer schwerwiegenden Krankheit, weil das liest man ja auch oft oder hört man oft im Zusammenhang mit schamanischen Initiationsritualen, dass zum Beispiel Schamanen, wenn sie den Zugang bekommen zu diesen höheren Ebenen, dass sie eben auch eine schwere Krankheit erleiden, eine psychotische Schübe oder einen schwerwiegenden gesundheitsbeeinträchtigenden Zustand erleiden. Und daraus gehend die Initiation oder der Startimpuls erst kommt, diese höheren Verständnisebenen halt wahrzunehmen. Und das wäre ja bei Ihnen wahrscheinlich auch so ähnlich der Fall, oder?
Ja, also negativ habe ich bisher dann noch nichts erlebt. Ich habe heute erst wieder mit einer Frau ziemlich lange gesprochen, die mit war auf der Reise und die immer noch so fasziniert ist und erzählt hat, was sie alles erlebt hat, auch in dem Sarkophag, bis hin zu der Tatsache, dass sie einen Chor singen hören, ja. Also unglaublich. Und es war angenehm. Für alle ist es angenehm. Mhm. Nur für einen ist es bekannt, dass es nicht angenehm war, und das war Napoleon. Napoleon hat eine ganze Nacht drinnen geschlafen und ist wohl mit grünem Gesicht wieder rausgekommen und war wohl ein bisschen aschfahl und hat dann gesagt, ihr glaubt mir das nicht, was ich da erlebt habe. Kurz vor seinem Tod hat er seinen Kammerdiener noch einmal einen Ansatz machen wollen, zu erklären, und dann wieder abgebrochen, ach, auch sie glauben mir das nicht. Was der Fall war, er hat energetische Dinge erlebt und Dinge gesehen. Man ist da oben nicht alleine, habe ich schon betont. Schauen Sie mal her, wenn ich an meinem Buch schreibe oder an Grafik arbeite, und das ist ein bisschen kompliziert, ich brauche mal ein bisschen Hilfe, ja? Dann kriege ich Hilfe, dann kriege ich Unterstützung. Ganz markantes Beispiel ist mir passiert in Wien. Ich habe da vor 10 Jahren einem Kongress, wo ich Alleinredner war, über mehrere Vorträge, auf der Bühne oben gestanden, hinter dem Pult, und habe über das Gizeh-Plateau gesprochen. Und das vor, das ist, da ist noch heute so ein Rest wie ein geschlagen Bauch, wo die Ägyptologen sagen, ja, das könnte Amenhotep IV. Gewesen sein. Sicher ist man sich nicht. Und ich habe gesagt, das war eine Frau, das war eine Göttin. Und da sind Dinge passiert, die glaubt mir eigentlich kaum einer. Diejenigen, die sich damit beschäftigen, schon eher. Die es gesehen haben, auch. In dem Moment ist mir eine Energie durch die Wirbelsäule gefahren, von oben nach unten. Ich bin eingekreist worden mit einer bläulich-violetten Energie. Und ich stand da, wie in der Gitter, und konnte nicht mehr reden. Ich hatte Tränen in den Augen, musste aufpassen, dass ich lautlos heule. So, und diese Energie, die durch den Körper gegangen ist, meine Bemerkung ist immer, Sex ist Scheiß dagegen. Ich habe dann wieder die Fassung gewonnen, bin wieder ans Mikrofon, habe einen Satz nicht komplett zu Ende sprechen können und dasselbe wurde wiederholt. Ich war wieder paralysiert. Und nach dem Vortrag kamen ein paar Frauen auf mich zu, die auch medial veranlagt waren, und die eine sagte, wer war denn das? Wir haben das gesehen, was da abgelaufen ist. Da war doch jemand da. Eine Frau, ja. Und das mit der Energie haben sie auch gesehen. Und da wollten die natürlich mehr wissen. Habe ich ein bisschen was erzählt, aber nicht alles. So. Im Endeffekt ist eins, wenn man solche Dinge erlebt, kann einem das niemand mehr wegnehmen. Niemand kann das mehr ausreden. Man weiß, hier haben andere Wesenheiten ihre Finger im Spiel. Ebenso wie das ganze Gizeh-Plateau nicht von solchen einfachen Ägyptern gemacht worden ist. Ja.
Nee, die Sklaventheorie, die scheitert, glaube ich, ja.
Das, was ich dort erlebt hatte, hat eine Frau gesehen. Und sie konnte sehen, dass ich nicht alleine auf der Bühne stand und dass ich mit einem blau-violetten Licht eingekreist worden bin. Übrigens nicht einmal in meinem Leben, sondern ich habe das schon zig Male erlebt. Ja. Und ich weiß auch, wer es war. Das lasse ich aber hier mal weg. So, im Endeffekt ist ein, wenn man die Dinge selber erlebt, wird es einem niemand mehr ausreden können. Man weiß, dass es Dinge gibt, die das aktuelle Verstehen in der Wissenschaft deutlich übersteigen. So, und jetzt könnte ich Beispiele en masse von allen möglichen Orten erklären, wo heilige Geometrie verborgen ist und wo die Interpretation der Ägyptologen mangelhaft sind. Das Schlimme ist ja, man beurteilt ein Artefakt nach gefundener Hieroglyphe. Und wenn man die Hieroglyphe sieht, dass die liederlich hereingearbeitet worden ist, spielt keine Rolle. Es war der, ja. Nein, das ist eben nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel Sarkophage im Museum als ein Beispiel, wo Hochglanzbearbeitung der Fall ist. Und diese Hochglanzbearbeitung übersteigt das Thema, da haben wir gerieben, oder die haben damals gerieben. Ja? man sieht, dass es liederlich ist. Da fällt mir gerade noch ein, da könnte ich euch auch noch ein Bild zeigen von Serapio. Ja. Dort gibt es 24 Sarkophage in dem geöffneten Teil, es sind noch etwas mehr. Und das eine, den nennt man den Prunksarkophag. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das ist ein versauter Sarkophag. Hochglanz bearbeitet. Wenn man die Hand unter den Deckel hält, und der ist ja über 2,30 Meter das Unterteil hoch, jetzt ist unten noch eine Holzbasis geschaffen worden, damit man nicht im Dreck steht. Und die Hand, die spiegelt sich. Und die spiegelt sich so, dass sie verzerrungsfrei zu sehen ist. Und da muss man sich fragen, wer hat den Unterteil eines rund 30 Tonnen schweren Sarkophagdeckels plan geschliffen? Und wenn man von hinten reinleuchtet, weil der Deckel ist vorgeschoben, dann sieht man, dass die Wände ebenfalls von innen plan geschliffen sind und dass der Deckel sich, der Spiegel die hintere Seitenwand mit ihren Ecken genau nach oben wieder. Also sowas können heute wenige Firmen in der Welt. Ein Riesendeckel von über ungefähr 4,5 Meter Länge plan zu schleifen.
Vor allem Aufwand und Zweck stehen ja überhaupt nicht im Verhältnis zueinander, wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre der Zweck, den wir da reininterpretieren.
Ja. Und noch ein zweites schönes Beispiel. Daneben ist doch nicht weit entfernt die Pyramide des Djoser, bekannt als die Stufenpyramide. Und ich bin vor wenigen Jahren, das muss so 2019 gewesen sein, das erste Mal in dem unterirdischen Gangsystem gewesen. Und das Gangsystem in etwa knapp 20 Meter Tiefe hat noch ein weiteres Gangsystem in etwa 30 Meter Tiefe. Und ich hatte mal Gespräche geführt mit dem Direktor des Deutschen Instituts für Archäologie in Kairo, der leider im Moment verstorben ist. Und er sagte, wir gehen von ungefähr 6 Kilometer Gangsystem aus. In alle Himmelsrichtungen. Und dort unten findet man nirgends irgendwie Ruß an der Decke oder irgendeinen Hinweis, dass da mit dem künstlichen Licht, mit Feuer oder was gearbeitet worden ist. Und bei 6 Kilometer, die werden ja schon längst erstickt an dem Kohlendioxid. So, und in dem unteren gibt es einen Sarkophag, und das zeige ich euch auch, der zerstört war, der Deckel, der war kaputt zur Hälfte. Jetzt hat man ihn repariert, aber die Hälfte. Ich habe dann meine Hand drunter gehalten, habe oben den Staub von weggewischt und mit meiner Taschenlampe von unten geleuchtet. Und da leuchtet der Sarkophag wie die Abendsonne. Das muss man gesehen haben. Und ich zeige es ja euch, wie das aussieht. Und es ist so plan geschliffen, dass man sogar die molekulare Struktur in dem Alabaster sieht. Von allen Seiten, innen, außen, oben, unten, ist alles plan geschliffen. Und das ist nicht machbar, auf herkömmliche Art und Weise. So, und wenn man in Ägypten die Augen aufmacht, und nicht bloß nach dem Prinzip guckt, ach, das ist was Tolles und das was Tolles und da. Nein, sich hinterfragt, dann stellt man fest, es sind so viele Ungereimtheiten, die Ägyptologen überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, Sie sind da anscheinend der Erste, der es schafft, wirklich unvoreingenommen an die Ägyptologie ranzukommen. Weil alle, die da forschen, die sind ja immer auf vorherigen Weltbildern hingehend am Forschen und das ist keine wirkliche Unvoreingenommenheit halt. Also eine Ergebnisoffenheit ist da nicht wirklich drin.
Ich habe ja auch eins gemacht, ich bin von Anfang an ab der zweiten Reise mit Lesungen gerannt und habe in Tempeln und in Pyramiden gemessen. Ich hatte natürlich Grundlagen schon von Wissenschaftlern aus der Vergangenheit und habe dann vor allem das nachgemessen, was, wo Maße fehlen. Und nun muss man noch eins machen. Wer dogmatisch ist, der macht eins. Ich habe genau gemessen. 1,99,9 Meter. Das ist nicht mehr. Dann sage ich, was soll der Quatsch? Das sind 2 Meter in dem Fall, also ein anderes Maß, jetzt aber als Beispiel genannt. Da spielt Erosion eine Rolle, Abnutzung und so weiter. Man muss dahinter steigen, was mal die Absicht gewesen ist. Und hat man das erkannt, dann sieht die Sache ganz anders aus. Dogmatismus, ich sage mal, das ist die Religion des Teufels. Ja? Ja, nicht weiterdenken. Mein Papa hat das schon gesagt. Ach ja, in der Schule mein Lehrer auch. Und beim Studium hat der Doktor oder Professor auch gesagt, warum soll ich dran zweifeln? Ich sage, genau deswegen zweifle ich, weil ich das nicht glaube. Ich muss erst mal sehen, ob das stimmt. Und deswegen bin ich ein schlimmerer Benutzer, ganz schlimmer, weil ich vieles nicht glaube. Natürlich glaube ich, 2 mal 2 = 4 ist, aber es gibt Dinge, wo man eher skeptisch sein muss. Und da hat man das richtige Bauchgefühl, dann sucht man an den richtigen Stellen.
Ja, jetzt ist es uns Menschen ja nicht gerade einfach gemacht, das zu erkennen, weil, wie wir ja am Anfang schon mal kurz herausgestellt haben, ist es ja auch so, dass unser Leben ja auch noch nicht mal auf das eine hier beschränkt ist, sondern dass nur unser Körper das so empfindet und unsere Seele da eher nicht dem gleichen Prinzip entspricht, sondern ein sich ständig aufbauendes Informationscluster wäre unlogisch, wenn das mit Ableben des Körpers auch ableben würde, sondern dieser ständig aufbauende Prozess, der ist in uns integriert.
Noch was ist in uns integriert. Die Suche nach Erkenntnissen, nach neuen Dingen. Ja, es gibt natürlich Menschen der ganz einfachen Art, die suchen auch, ja, wo ist die nächste Kneipe, ja, wo finde ich das nächste Bier? Nee, aber zu der Kategorie gehöre ich ja nicht, zum Glück. Und ich kenne genügend Menschen, die skeptisch sind und schon lange vieles nicht mehr glauben. Ja, und die Politik versucht uns noch Dinge weiß zu machen, und die wissen noch gar nicht, dass ihr Untergang bevorsteht. Es ändern sich Dinge in der äußeren Welt, die, wenn ich die jetzt alles erkläre, würden manche sagen, jetzt fängt er an zu träumen oder zu spinnen.
Ich verstehe ganz genau, was Sie meinen, weil wenn dem nicht so wäre, wären wir auch wahrscheinlich gerade gar nicht in der Lage, das aufzunehmen und zu erfassen, weil wenn es nicht wichtig für uns wäre, dann wird es keine Relevanz für uns haben, aber hat es und dementsprechend auch irgendwo einen Sinn und Zweck.
Ja, ich empfehle für die Neugierigen, ja, im Internet nachzuschauen, in meiner Mediathek, die kosmische Maßordnung, ja. Und ich habe das als gelbes Heft, was ja schon gezeigt worden ist. Und dann versteht man ganz andere Zusammenhänge. Wir wissen ja, dass die Erde dicker geworden ist. Das sieht man daran, dass in tieferen Schichten Relikte geworden sind von Pflanzen oder von einfachen Käfern oder sonstigen Kleingetier. Ja, und darüber gibt es unterschiedliche Theorien. Die NASA akzeptiert inzwischen, dass die Erde dicker geworden ist und geht von 3 bis 5 Zentimeter pro Jahr aus. Es gibt auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und die größere Zahlen nennen, aber ich denke, das ist dann ein bisschen übertrieben. Und ich muss immer sagen, zum Spaßenshalber, ja, ich weiß, warum ich dick geworden bin. Die Wissenschaftler wissen es nicht bei der Erde. Ja. Aber das gibt schon Hintergründe. Das hat Erklärungsbedarf. Da gehören Zellvermehrungsprozesse dazu in der Materie. Da gehören Einflüsse kosmischer Art, von kosmischem Staub und, also eine ganze Menge. So, aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe beschrieben, dass ich einmal über den Zoll und den geistigen Zoll Erkenntnisse hatte, was ich schon erwähnt hatte. So, und in einer alten Literaturquelle von Henoch, Henoch war ein Prophet, der wohl vor der Sintflut noch gelebt hat, und in einer englischen Quelle habe ich das gefunden. 200 Jahre alt. Und da steht doch, dass der alte Prophet Henoch geschrieben hat, Gott hätte ihm erzählt, die Erde hat einen Poldurchmesser von 500.500.000 Zoll. Das ist auf dem halben Daumenlänge genau. Wie kannst du eine Zahl? Das ist schon verrückt. Und in einer anderen Maßeinheit wären es 20 Millionen Ellen. Das sind aber da die sakral gemeint. Und in einem Werk von Tompkins über mexikanische Pyramiden schreibt er, dass die Teotihuacan ein Maß verwendet worden ist, was er als UNAP bezeichnet hat. Und das steht in unmittelbarer mathematischer Wechselwirkung zum Zoll. So, und der Zentimeter auch. So, ist alles ein bisschen verrückt. Und jetzt müsst ihr ein paar bisschen euch konzentrieren, wenn ich Folgendes erzähle. Die Erde hatte ursprünglich einen Poldurchmesser von dem genannten Maß in Zoll, 500.500.000. Und das bedeutet, wenn man das in altägyptischer Weisheit übersetzt, der Mensch lebt auf einer Erde, auf dem er sich vervollkommnen kann, im Positiven wie im Negativen, 500 plus, 500 minus. In einer linearen Übersetzung kommt genau raus 20 Millionen sakrale Ellen. Und das bedeutet, du lebst auf der Erde, um geistig wach zu werden und zu begreifen, dass alles aus einer und derselben Quelle kommt. In Hunab, 12 Millionen Hunab, du lebst auf einer Erde, wo die gleichen Gesetze gelten wie oben, so unten. So, und dann in Zentimeter, das ist es. Da kommt genau raus, wenn man die Maße kennt, eine Ziffernfolge ohne Komma, 127, 127. Das Doppelte, 254, 254, nochmal Doppelte, 508 und so unendlich geht das weiter. Eine doppelte Verdopplungsfolge. Nach der fünften Ziffer kommt ein Komma, da hätte man es Kilometer, aber die Erde ist heute dicker. So, nun habe ich begriffen, dass der Zentimeter das Primat hat. Wenn man das mathematisch richtig analysiert und aufbereitet, stellt man fest, der Zentimeter war das Erste, das Dezimalsystem. Ja, jetzt habe ich natürlich die Frage gehabt, wo kommt der Zentimeter her? Und da habe ich oben mal nachgefragt, wie hat Gott den Zentimeter festgelegt? Eine Frage, die sich natürlich jeder von früh bis abend stellt und ich besonders. Und ich habe keine Antwort bekommen. Und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht weißt, dann frag doch mal den lieben Gott, vielleicht weiß der es. Oder da müsst es wissen. Da war noch eine Weile Ruhe und dann passierte das Ungewöhnliche. Dann erschienen die Hände des Schöpfers mit der Erde auf der Hand. Und die wurde mir bis vor die Nase geführt, in verkleinerter Form, hat mich also auch wohl berührt. Und in dem Moment habe ich eine Intuition bekommen, aber was für ein hammermäßig. Danke, danke, ich habe es begriffen, habe ich gesagt. Hier noch nicht, gell?
Nee, hat einer gesagt, noch nicht.
Hat noch nicht einer gesagt, ich habe es begriffen. Was mir in Bruchteilen einer Sekunde an Fülle von Informationen rübergespielt worden war, war Folgendes. Wenn ich irgendwo in diesem riesen Universum vorhabe, irgendwo einen Planeten zu erzeugen, wo einmal Lebensformen entstehen sollen, werde ich die gleichen Prinzipien anwenden. Es sind die Proportionen 500 Millionen, 500.000 Zoll und so weiter. Ja? Aber ich erlaube mir, den Zentimeter nach meinem Gutdünken größer oder kleiner festzulegen. Deswegen werden wir das nicht gleich erfassen können, wenn wir so auf einem Planeten messen könnten, irgendetwas, was maßlichen Bezug hat. Es ist halt anders. Das muss man dann dahinter steigen. Ich würde es schon schaffen, denke ich. Aber alleine der Gedankengang im Kosmos gibt es überall die gleichen Gesetze, nämlich, dass sich Menschen stufenweise entwickeln. Ach so, da müsste man sagen, 127, 127 ist eine Stufe. So, so, so. Und die geht dann wie bei der Stufenpyramide weiter.
Darf ich kurz nachfragen, ob ich das gerade richtig verstanden habe?
Bitte?
Wie Sie gerade anschaulich erklärt haben, wie die Erde auf den Händen Ihnen da so entgegengezeigt wurde und Sie es dann verstanden haben. Bedeutete das, dass Sie in dem Moment verstanden haben, dass es egal ist, sondern alles im Verhältnis zueinander sich dann dementsprechend ergibt?
Ja, die Proportionen sind das A und O. So wie das Pythagoras mit seinem Musikinstrument da gemacht hat, die Proportionen hat er festgestellt, sind entscheidend. Die kommen übrigens alle im Gizeh-Plateau vor, das noch am Rande bemerkt. So, also im Endeffekt ist eins, jetzt muss man noch was sagen. Wenn das Ziel ist, dass die Menschen sich stufenweise entwickeln sollen, dass sie geistig wach werden sollen, dass sie sich vervollkommnen sollen, Und jetzt haben wir einen Klaus Schwab, ja, und er versucht uns systematisch zu verblöden. Ihr werdet irgendwann nichts mehr haben, aber ihr werdet euch glücklich fühlen. Ja. Da frage ich mich, darf der liebe Gott sagen, jetzt habe ich aber eine Arschkarte. Das sind doch welche auf der Erde viel stärker als ich. Jetzt muss ich meinen Schwanz einziehen. Wer das glaubt, ist doch ein Utopist. Das heißt aber anders, wir können Optimismus haben. Und den sollten wir behalten. Das ist noch eine Weile, wo wir die Probleme haben, wo am Ende des Tunnels das Licht hereinscheint. Aber im Moment haben wir noch das Tal der Tränen. Ja? Und dann habe ich gefragt, warum haben wir denn so viele Probleme auf der Erde? Ja? Warum müssen wir so viele negative Dinge erleben? Mord, Totschlag, Krieg und so weiter. Ja, und dann gab es eine Antwort, mit der hätte ich nicht gerechnet, aber sie war für mich einleuchtend. Wenn ihr Menschen irgendwann mal aufsteigt in eine höhere kosmische Dimension, so wie in der Schule von der dritten in die vierte Klasse, von der vierten in die fünfte, aber eine höhere kosmische Dimension. Und das habe ich ja erklärt in meinem Buch, aber über das kann ich gleich zeigen mal. Das ist
die kosmische Ordnung der Schöpfung.
Spiegelbildlich, ja?
Nee, sieht man.
Also, ich gebe es nochmal richtig durch. In dem Buch habe ich ja beschrieben, wie kosmische Dimensionen aussehen und den Nachweis geführt, dass es dort Lebensformen geben muss. Und wenn es das gibt, diesen Aufstiegsprozess, dann wird es nicht so kommen, dass wir versacken im Dreck oder im Krieg oder sonst was. Der Aufstieg in eine höhere Dimension bedeutet, dass dort die Lichtgeschwindigkeit höher ist. Und wenn die Lichtgeschwindigkeit höher ist, werden auch die Informationen, die überlagert sind, auf Schwingung mit übertragen. Und dann ist gesagt worden, wenn ihr all dieses Negative mitnehmt in eine höhere kosmische Dimension, die Gedanken über Krieg und Macht und was weiß ich nicht alles, ja, würde das dazu führen, dass es zu Destabilisierungserscheinungen führt in dieser Dimension. Deswegen müsst ihr mit allem Negativen hier konfrontiert werden, damit ihr von irgendwann mal sagt, bildlich gesagt, ja, den ganzen Scheiß kenne ich schon, das will ich nicht mal einmal machen. Also es ist mir dezenter formuliert worden, aber so versteht man es vielleicht ein bisschen besser. Wir werden also die mit voller Berechtigung davon ausgehen können, dass diese aktuelle Politik und wo wir auch die dümmsten haben in der Politik, die es je in der Geschichte der Menschheit in Deutschland gegeben hat, dass das nur eine befristete Ära ist. Und ich weiß schon, dass die noch ein langes Gesicht machen werden. Ein ganz langes Gesicht. Und die haben bald nichts mehr zu sagen. Das können die sich nicht vorstellen. Und zwar deswegen nicht, weil sie nicht an eine höhere Ordnung glauben. Die denken, das reicht aus, wenn man genug Geld in der Tasche hat.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses auf die Spitze treiben der Idiopathie und auch der Normopathie, was jetzt gerade passiert, dass das auch den Leuten das vor Augen halten sollen, was sie nicht mehr wollen, dass das so stark den Kontrast zu der Normalität und zu der Schöpfung an sich, zu dem Leben, wie es sein sollte, darstellt, dass die meisten Leute immer mehr in dem Prozess dann auch aufwachen und es für sich begreifen, dass es so nicht weitergehen kann.
Ja, das begreifen sie ja schon viele, dass ja. Das gegenwärtig so an der Kotzgrenze liegt, wo viele in Armut gestürzt werden. Ja, Sebastian, du lachst.
Ich finde, die Kotzgrenze ist für viele schon überschritten eigentlich. Ja? Für jeden, der schon so ein bisschen mehr hinterblickt hat.
Aber es gibt noch genug Schlafschafe. Ja? Und wenn man mitbekommt, dass manche immer noch denken, unsere Politiker wollen unser Bestes, dann kann man nur sagen, ja, das stimmt schon, unser Geld. Das wollen sie, aber nicht mehr und nicht weniger. Also es wird sich ändern und das innerhalb kürzester Zeit. Wir können davon ausgehen, dass das nächste Jahr schon mit gewaltigen Veränderungen verbunden ist. Und dann werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Kann denn das alles wahr sein, was hier so gegenwärtig abläuft? Aber ich weiß, das Licht, was am Ende des Tunnels hineinscheint, wir nähern uns dem.
Und das könnte uns auch ganz neue Erlebensräume öffnen für unser Dasein.
Ja, ich will natürlich nicht hier einen Propheten spielen, dass da zwischenzeitlich noch einiges zu tun ist und sicherlich auch noch einiges im Unklaren liegt, vielleicht auch mit manchen Negativen, die wir in der Ukraine sehen, ja, die werden auch noch lernen müssen. Gut.
Was kann man denn dann Menschen empfehlen, die gerade im Zeitgeist gefangen sind? Sich wirklich mit allem zu beschäftigen, was dem Zeitgeist angeht, oder sich darum zu kümmern, seinen individuellen Erkenntnisprozess voranzutreiben?
Weißt du, ich habe heute darüber auch mit einer Frau gesprochen, deren Tochter irgendwo ausgebildet wird und die werden mit allen möglichen negativen Scheiß konfrontiert. Ich sage, weißt du, negative Energie hat unter anderem auch einen Effekt, dass er sich auf die Organe legt. Du kannst mit viel negativer Energie dich krank machen oder krank gemacht werden. Und wenn man sich den ganzen Tag nur das Negative reinzieht oder das Negative noch in den Vordergrund schiebt seiner Gedankenwelt, ist man eigentlich auf der schlechten Seite. Man sollte versuchen, optimistisch an das Leben heranzugehen, auch wenn es schwerfällt. Ich habe jemanden noch erwähnt, Mensch, wenn du schon fast an der Depression bist, geh ins Internet und ruf dir ein paar Witzeseiten auf und tu dir die Witze angucken, damit du wenigstens noch mal lachen kannst. Es ist wichtig, auch zu lachen zu können, aber richtig, als Freude. Und diese Negativität zu akzeptieren, dass die notwendig ist, dass die letzten Schlafschafe noch wach werden. Mehr sollte man nicht in das ganze Sache hineininterpretieren.
Aber dass die letzten Schlafschafe wach werden, ist ja eine sehr optimistische Sichtweise auf das Geschehen hier. Also ich habe oft meine Zweifel, ob es wirklich auch den letzten erreicht. Also irgendwann eine kritische Masse oder eine gewisse Menge, aber wirklich alle?
Nein, ich gebe dir recht. Nicht alle. Aber es muss eine bestimmte Menge sein.
Ja.
Ja. Und schau mal, sieh das mal unter dem Blickwinkel. Wir haben auf der Erde Völker, Religionen, die äußerst negativ sind. Und das, was mit dem Aufstieg in eine höhere kosmische Dimension in Verbindung steht, wird nur die betreffen, die das jeweilige Bewusstsein dazu haben. Eine dritte Schwingungsdimension wird nicht ausradiert. Das ist genauso absurd, wie zu sagen, mir gefällt die 3 im Zahlensystem nicht mehr. Ab morgen zähle ich 1, 2, 4, 5, 6. Ja. Und die sagen, bist du bescheuert?
Ja, Sie meinen ja auch damit, dass Bewusstsein ja auch bedeutet, dass einem die verschiedenen oder die Dualität der verschiedenen Impulse klar wird, dass man nicht mehr in einem oder dem anderen verfangen ist, sondern dass man da das erkennen kann, dass alles aus zwei Impulsen, die gegenseitig zueinander zulaufen, irgendwo entsteht. Und
so ist das linke und Gehirn, rechte Gehirn, Hälfte Gehirn auch zusammen. Und der Begriff der Dualität wird leider falsch interpretiert. Dualität ist die dingliche Zweiheit. Deswegen hast du 2 Augen, 2 Ohren, 2 Arme, 2 Hände, 2 Lungenflügel, 2 Füße und so weiter. Also wir haben die Dualität verborgen in unserem Körper. Das Entscheidende ist die Polarität. Polarität ist die Ausprägung unterschiedlicher Qualitäten des Schwingungszustandes. Ich kann mich aufregen bis zum allerletzten, ja, und mich mit jemandem streiten, auf Teufel komm raus, sagen, ich hau dir mal eine Fresse. Das ist die negative Ausprägung einer Schwingung. Und das ist Polarität. Und ich kann aber auch jemandem sagen, weißt du, du bist mir sympathisch, ich könnte dich sofort umarmen. Also, dran denken, Dualität kann man nicht eliminieren. Und im Kosmos, das habe ich auch beschrieben, wie das funktioniert, entstehen am Anfang Zwillingszellen. Das sind schon 2. Mit einer unterschiedlichen Drehrichtung. Ist in dem Buch, was ich gezeigt habe, erklärt. Aber ich will zu dem Buch noch eine Bemerkung machen. Was ich mache, ist ja nicht leicht, was ich schreibe. Ja? Also ich schreibe keine Harry Potter Bücher. Und wer sich mit dem Buch beschäftigen will, sollte Sinn für Logik und für Zahlen haben. Aber auch für energetische Dinge, die damit in Verbindung stehen. Es ist nicht immer leicht. Deswegen, wer mein Buch bestellt, den schicke ich immer noch ein Blatt Papier mit Erklärung, dass er nicht alles auswendig lernen muss, sondern dass er das ausnehmen soll, was für ihn geeignet ist. Denn es ist eine Menge, was da drin steht. Eine ganze Menge. Soweit dazu noch.
Das ist ja auch eine Art von Wissen, die man nicht wirklich durch auswendig lernen, sich beibringen kann oder die sich dann einem erschließt, das Wissen, sondern wirklich, wenn man es liest oder wenn man das dann erkennt, dass es wie so eine Art sich wieder daran erinnern ist, würde ich sagen. Ne? Weil das ist ja, steckt ja irgendwo in jedem drin, dieses Wissen, dieses Verständnis. Die Frage ist nur, wie tief ist es vergraben?
Was man merkt, ich erlebe, dass immer mehr Menschen sich mit Ägypten beschäftigen. Und das sagte mir heute auch wieder jemand, ich bin überrascht. Eine Frau aus Berlin war das, die mitfahren möchte im nächsten Jahr, wie viele sich in meinem Umfeld auch mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich schon von klein auf habe ich mich mit Ägypten dafür interessiert. Es ist so ein innerer Impuls, wo man mehr wissen will, abgesehen von denen, die nur nach der Kneipe suchen. Ja? Und die Zeit bringt auch, da muss ich noch was zur Sonne sagen. Die Sonne ist ja nicht nur ein Lichtspender. Und wir sehen, dass jeder Strahl gemessen werden kann mit einer Frequenz. Die Lichtfrequenzen liegen zwischen 400 und 800 Nanometer im sichtbaren Bereich. Und wenn wir einen Regenbogen sehen, ist immer noch Licht von der Sonne, aber in verschiedenen Frequenzbereichen, dann ist jede dieser Sonnenstrahlen überlagert mit Informationen. Beim Handy akzeptiert das sofort, ja, dass wir auf einer bestimmten Grundfrequenz telefonieren. Übrigens werden Informationen immer räumlich, kugelförmig ausgestrahlt, was auch logisch ist. Mhm. Und beim Rundfunk, wir stellen einen Sender ein mit einer bestimmten Frequenz, aber es kommt Musik, ja, oder Sprache. Also ähnlich ist es bei der Sonne, es ist überlagert mit Informationen. Und was wir gegenwärtig bekommen durch die Sonnenstrahlen, ist auch auf subtilen, nicht sichtbaren Wege Informationen. Und die tragen mit dazu bei, dass wir anfangen umzudenken.
Und das ist mit unserem technischen Verständnis ja auch heutzutage schon alles herleitbar. Das ist ja, dass uns jegliche Energie durchströmt, ob das jetzt das Fernsehprogramm ist, das Radioprogramm, WLAN, Handy, alles geht durch uns durch. Wir könnten es auch empfangen, wenn unser Empfänger richtig eingestellt wäre, dafür die Informationen richtig zu verarbeiten.
Ja, das wäre natürlich schlimm. Stell dir mal vor, den ganzen Tag hörst du RTL, ARD, ZDF und alle anderen Sender noch in deinem Kopf. Wird es ja irre werden. Ja. Das ist ein Mechanismus, den man nicht den ganzen Scheiß mitbekommt.
Ja, hinter der Kotzgrenze und beyond. Ja. Aber ich denke schon auch, dass wenn wir als Empfänger und als Lebewesen hier auf der Erde uns irgendwo ein bisschen anders einstellen, wir auch in der Lage dazu sein könnten, andere Informationen hereinzubekommen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wer die Interesse hat, beschäftigt sich mit anderen Informationen. Ja. Ganz deutlich ist es zu erkennen, wer Bücher liest oder wer bestimmte Fernsehsendungen anschaut. Da gibt es Leute, die wollen zum Beispiel mehr Horrorfilme sehen, mehr Kriminalfilme. Ja, ist zulässig. Ja, aber wenn ich mir einen Tierfilm anschaue, dann ist mir das lieber. Oder eine Dokumentation über antike Städten.
Jetzt sind wir ja nun mal Menschen, die ihren eigenen Antrieb gehört haben und sich dahingehend treiben haben lassen, diese Informationen in sich irgendwo zu verankern. Jetzt gibt es allerdings auch ganz, ganz viele Menschen, die haben ihren inneren Antrieb verloren und sind in einer Art Ohnmächtigkeit und sagen, oh, da kann man eh nichts dran ändern. Und wie kriegt man es hin, dass die ihren eigenen Antrieb wieder reaktivieren?
Ja, die Manipulation durch die Medien ist ja natürlich fürchterlich. Wie kann man das ändern? Ja, es ist nicht leicht, weil jeder Mensch unterschiedlich denkt. Ich habe am Anfang, wo ich mich damit beschäftige, manche bombardiert mit viel Wissen und die waren erschlagen und dann haben die, ach du Scheiße, machen wir. Mit dem Kitz kann sich nicht unter. Also was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, ist, Menschen kann man nur mit dem begegnen, was sie verstehen. Und da gehört die Schulbildung als eine Grundlage dazu, dass sie nur an das glauben, was man beweisen kann. Und wenn man, gerade das ist die Mathematik sehr hilfreich, ja? Wenn ich zum Beispiel den Code des Sarkophags erkläre, ja, Summe aller Außenkanten 33, Summe aller Innenkanten 3 mal 3 mal 3. Oder das Gizeh-Plateau, alle drei Pyramiden stehen auf einer unterschiedlichen Höhe. Ist ja im hängischen Gelände, aber extra angepasst für jede Pyramide. Und da ist Mykerinus, die Cheops, die steht auf 63 sakrale Ellen, die Schäfer auf 81 und auf 99 die Mykerinus. Zählt man die Zahlen zusammen, da kommt 300, 243 raus. 2, 4, 3. Sagt euch nichts, stimmt's? Sagt euch nichts, oder? Das ist 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Ja? Und mit bestimmten Hinweisen, zum Beispiel auch die Königskammer, sie hat einen Zugang von 2 Königsellen Breite, ist 20 Königsellen lang, 10 Königsellen breit, dann sind 20 Steine im Fußboden. Dann haben wir Folgendes, Eingang 2 Königsellen, 10 mal 20, 200 Quadratellen Grundfläche, 20 Steine. Dann ist sie 11,1 hoch, sind 2220 Kubikellen als Rastergröße. Dann muss man schon sagen, wer hat das mit der 2 so präsent in den Vordergrund geschoben? Da muss doch einen Hintergrund geben. Und die 2 ist für uns eigentlich eine leicht interpretierbare Zahl. Wenn wir als Beispiel nehmen, Robinson Crusoe auf seiner Insel alleine, alles, was er gemacht hat, war richtig. Keiner hat ihm gesagt, du Depp, warum machst du das so umständlich? Oh, das ist bösartig, das ist negativ, so kannst du es nicht machen. Jetzt kommt der Zweite hinzu. Natürlich kann der auch negative Dinge sagen, aber wenn wir das mal übertragen auf die Ehe, da kommt eine Frau hinzu. Und schon muss man anfangen umzudenken, nämlich, die hat ja auch ihren Kopf. Und die kann durchaus sagen, also hör mal mit deinem Macho-Gehabe auf, ich habe auch einen Kopf, ja. Und man lernt voneinander. Es gehört dazu, dass zwei Dinge immer gegenseitig betrachten und voneinander lernen. Und die 2 ist etwas wie eine Erkenntnisstufe. Deswegen sind die Gänge 2 Königsellen breit in allen 3 Pyramiden. Dann 20 Steine im Fußboden. Dann haben wir 2 und eine 0. Die 0 ist immer ein Potenzial. Deswegen sind 20 Euro mehr wert als 2. Und wenn 200 Quadratellen Grundfläche sind, dann ist es ja wohl deutlich, dass nochmal ein Potenzial dazugekommen ist. Und wenn das Volumen 2220 ist, also 2000 plus 200 plus 20, dann sind das Erkenntnisstufen. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Dann ist nämlich die Königskammer nicht dazu da, einen Toten zu beerdigen, der in der Höhe von 82,5 Königsellen niemals beerdigt worden ist, denn der Tote musste ins Totenreich, zuerst in die Tiefe runter, mindestens 20 bis 40 Meter, je nachdem, wie wir das Geld gehabt hatten, in die Tiefe dazu kommen. Also ist die Königskammer schon etwas, wo man sagen muss, über die vielen Zweien, denkt doch mal nach. Da hat doch jemand eine Absicht gehabt. Und so gibt es in meinen Vorträgen viele, viele Beispiele, wo man einmal nachdenken kann oder wo man jemand anders anregen kann. Jeder sollte sich die Beispiele, die ihm gefallen, herausgreifen. Alle kann man sich sowieso nicht merken. Und damit kann man vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, jemanden erstmal zum Nachdenken dazu zu bringen, dass es zwischen Himmel und Erde noch ein bisschen mehr gibt. Das ist vielleicht der Anfang, der Einstieg. Und dann gibt es natürlich Steigerungsraten, ja, wenn man dann ein bisschen mehr noch erwähnt. Zum Beispiel den Effekt in dem Sarg der Königskammer. Ja. Den braucht ja kein Toter, so einen Effekt.
Nee, und auch kein Kraftwerk wahrscheinlich. Also ich denke, die beiden Pyramidentheorien können wir ausschließen.
Die können wir uns gar nicht drücken.
ich bin da auch bei Ihnen, dass es ein Bewusstseinsinitiationsstätte eher ist, sodass man sich selber in neue Wahrnehmungsebenen irgendwie begeben kann. Jetzt meine Frage dahingehend, könnte das wieder reaktiviert werden? Weil Sie haben das ja so schon auch herauslesen können. Jetzt ist das allerdings nicht mehr so wie zur Ursprungsform. Könnte es wieder reaktiviert werden und der Menschheit zum Bewusstwerdungsprozess dienlich sein?
Das trägt schon jetzt dazu bei.
Okay.
Es gibt im Kosmos viele Wege, die nach Rom führen. Und da ist einer über die Sonne, das andere ist über superholographische Felder. Das versteht die wenigsten, wenn ich sage superholographisch. Ganz einfach erklärt. Holographie bedeutet im einfachen Sinne die kleine Zeichen auf der EC-Karte, was räumlich so ist. Ja. Wenn man die nächste Stufe angeht, ist das Superholographie und die beherrscht nur die Felder. Wenn Sie telefonieren, wollen mit Ihrer Freundin telefonieren, Sie werden doch nicht anfangen nachzudenken, muss ich in die erste Etage, in die zweite Etage, muss ich im Wohnzimmer oder in die Küche, wo kann ich am besten telefonieren? Sie gehen einfach davon aus, es geht überall. Warum? Die Information wird kugelförmig ausgestrahlt über Felder. Da muss man wissen, wie das funktioniert. Das habe ich aber beschrieben. Das führt jetzt zu weit. So, dass also Informationen auch über diese Felder übertragen werden können, ob uns ankommen. Wir leben eigentlich in diesen Feldern, egal wo wir stehen, wo wir leben.
Alles ist miteinander verbunden und quantenmechanisch miteinander versprengt. Nur bis wir das auch wirklich sehen und erkennen, wird es wohl noch ein bisschen dauern.
Naja, gut, ich bin ein bisschen Schrittmacher, was ich weiß, ja, dass es so ist. Und es werden viele damit ihre Schwierigkeiten haben. Wir haben auch schon promovierte Leute gesagt, was du da machst, das ist schon ganz schön. Ich bin da irgendwo abgestorben. Naja, es muss ja nicht jeder mein Buch auswendig lernen, wie ich immer betone. Sich die Dinge raussuchen, die wichtig sind. Ja. Das geht bis zum Kapitel 9. Da kann man immer zwischendrin nochmal Highlights finden.
Ich sag mal, gerade diese ganzen kosmischen Grundmaße und Verhältnisse, die dort überall jetzt, Beispiel Gizeh-Plateau in den Pyramiden eingearbeitet sind, das sind ja wirklich, man kann schon fast sagen, Beweise dafür, dass die damaligen Zivilisationen der Erbauer ja einen direkten Kontakt hatten mit Lebensformen einer höheren Dimension oder einer anderen Verständnisebene. Inwiefern auch immer diese Kommunikation da stattgefunden hat, lässt sich ja jetzt nur noch herausspekulieren. Aber dass es so war, ist ja den Indizienlagen nach sehr offensichtlich. Und meine Frage ist dann, kommen wir jetzt vielleicht auch wieder in ein Zeitalter, in dem immer mehr Menschen die Möglichkeit gegeben wird, mit dieser Kontakt, also diesen Kontakt aufnehmen zu können oder Informationen von diesen höheren Ebenen vermittelt zu bekommen? Und wenn ja, wie wird sich das wohl hier darstellen?
Als Einsatz würde ich von dir gleich noch einmal besser formulieren. Diejenigen, die die Pyramiden gebaut haben, sind nicht mit Lebensformen in Kontakt gekommen, höheren Dimensionen, sondern die waren es.
Okay.
Ja. Das konnte kein Ägypter so planen. Ich schreibe aktuell ein Buch über die Ordnung des Gizeh-Plateau und da sind die Zusammenhänge im Detail zu allen drei Pyramiden, zu dem Taltempel, zur Sphinx, oberirdische, unterirdische, flächenmäßige Zusammenhänge angegeben. Und wenn man die Dinge versteht, weiß man, das hat niemals ein Mensch geplant. Niemals. Es gibt gegenwärtig schon Kontakte zu außerirdischen Lebenswesen. Die Amerikaner haben die Russen haben die auch. Das ist mir durch einen Russen, der guten Kontakt in bestimmte Ebenen da hinein hat, bekannt gemacht worden. Und sie werden zum gegebenen Zeitpunkt, wenn hier ein höheres Bewusstsein ist, das kann eben noch 10 Jahre dauern vielleicht ein bisschen eher und vielleicht ein bisschen mehr, werden sich hier zu erkennen zeigen. Aber es wird nicht so sein, dass es erst in 100 Jahren ist. Und ich bin ja nicht vorneweg Dummheiten macht und sterbt noch. Ja? Also immer aufpassen, wenn man über die Straße geht. Ja? dann werdet ihr das noch erleben. Mhm. Eindeutig.
Ja. Ich glaube auch, dass diese höheren Wesenheiten jetzt schon den Menschen zeigen, die bereit dazu sind, diesen Kontakt einigermaßen verstehen zu können, umsetzen zu können. Haben wir auch sehr viele Erfahrungsberichte auch schon hier bei uns im Kanal gehört und auch einige von uns auch schon selbst erfahren.
Ich habe diesen Kontakt.
Ja, ich hatte ihn auch schon.
Ich auch.
Dann sprechen wir hier alle vom Ähnlichen und Gleichen. Das ist doch klasse.
Ja, und ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören dann, wenn das fertig veröffentlicht ist, das natürlich ähnlich sehen. Aber es gibt immer mehr. Es werden immer mehr. Und ich kenne auch Leute, die am Anfang, hör mir auf mit dieser Thematik. Das klingt nach Esoterik, ja. Und dann muss ich immer sagen, weißt du, die Uresoterik ist eine Wissenschaft. Ist eine. Und hat man die verstanden, dann weiß man, wie hoch das Niveau ist. Es ist so vieles, was an Wissen schon vorhanden ist. Und das wird zunehmend mehr Raum gewinnen.
Und wir beide jetzt hier, Mirko und ich, wir haben da jetzt keine Begehung irgendeiner Pyramide für gebraucht, um uns diesen neuen Erfahrungswelten irgendwo anzunähern. Und deshalb kann es ja auch durchaus sein, dass es auch andere Wege gibt, um...
Du brauchst die Pyramiden nicht.
Genau.
Die Pyramiden sind für manche so ein Déjà-vu. Sie möchten unbedingt damit wieder einmal in Verbindung kommen. Ich erwähnte bereits, dass einige im Sarkophag besondere Erlebnisse hatten. Ich ja auch. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr, was man da erklären könnte. Aber habt ihr schon mal was von den Orbs gehört?
Ja.
Und diese Orbs sind ja so wie Energiekugeln.
Ja.
Wer das mit Kamera aufnimmt, also als Film in den Pyramiden, ist aber unterschiedliche Tageszeiten und unterschiedliche Bedingungen und davon, wer da noch drin ist, dann kann man sehen, dass die Orbs sich bewegen, auch von unten nach oben.
Ja.
Ja, also.
Es gibt ein ganz eindeutiges Kornkreis-Video aus den 90er Jahren, wo man einen Orb, der sich über dem Kornkreis bewegt und den Kornkreis miteinander in Verbindung setzt.
Ja, so, und solche Lebensformen sind natürlich in Pyramiden zu finden, aber auch, egal wo wir hier sind, es gibt genügend sogenannte heilige Orte, Bergspitzen, bestimmte Tempel, bestimmte Kirchen, nicht alle, und in Kirchen nur bestimmte Plätze. Also man findet das schon, dass so etwas noch vorhanden ist.
Das ist auch so ein bisschen das, wovon ich ausgehe. Also wir werden nicht in die Weiten des Alls reisen müssen, um Außerirdischen zu begegnen, sondern eher wahrscheinlich direkt vor unserer Nase und noch unsichtbar andersdimensional.
Ja, die kosmischen Dimensionen sind alle an einer selben Stelle. Man muss also nicht reisen, um in eine vierte oder fünfte Dimension zu kommen. Das erklärt auch, warum mediale Menschen, egal wo sie sich aufhalten, Verbindung aufnehmen können oder Dinge sehen aus einer anderen Dimension. Das ist hier.
Es verändert sich nicht der Raum und die Zeit, sondern die eigene Betrachtungsweise und das Bewusstsein.
Das ist ja quasi die Wahrnehmung in der vierten Dimension, ist ja losgelöst von diesem dreidimensionalen Raumzeit, in der wir uns hier gebunden fühlen. Das ist ja die Dimension, die ins Bewusstsein, nach innen und ins Unendliche geht. Und dort kann man auch, nach meiner Erfahrung, in tiefen Trancezuständen diese Orbs bewusst herbeirufen manchmal, dass sie wirklich kommen und interagieren mit einem.
Ja. Weil alles an der einen und selben Stelle ist. Ja.
Das Gizeh-Plateau, die Pyramiden und deren Sinn und Zweck, war das für vergangene Zeiten, für gegenwärtige Zeiten oder vielleicht sogar für zukünftige?
Also primär war es damals als ein Input, ein Impulsgeber für die damalige Zivilisation. Und es gibt ja sogenannte heilige Orden. Und deren Aufgabe war es primär, Wissen zu bewahren und für die Zukunft zu überliefern. Die Weiße Bruderschaft gehörte dann dazu, aus denen die Freimaurer hervorgegangen sind. Ja? Ich habe meine Meinung da schon dazu geäußert, dass sie von den Dingen 0,0, und da kommen nur Nullen danach, Ahnung haben. Wir sind tief gesunken. Ich will deswegen in meinem Buch ein ganzes Kapitel über die Einweihung in die Mysterien schreiben. Und da gibt es Zusammenhänge, da wird jeder Stamm.
Da hat eine ähnliche Verschlimmbesserung stattgefunden, wie mit allen antiken Bauten auch. Umso weiter man zurückgeht, umso echter und ursprünglicher fühlt es sich an.
Also für die heutige Zeit sind die Pyramiden sicherlich noch ein Symbol. Menschen anzuregen zum Nachdenken. Wer hat das gemacht? Warum? Weshalb? Weswegen? Warum sind dort solche präzisen Dinge? Das ist ja, ich will mal noch zwei Beispiele nennen. Am Fuße der Chephren-Pyramide ist der Taltempel noch am besten erhalten. Am besten. Alle anderen sind zerstört durch Krieg. Es gab einen Götterkrieg, ja, längere Zeit zurück, und da wurden die anderen Pyramiden richtig platt gemacht. So, und der schwerste Stein im Taltempel wurde von der Siglin-Expedition messtechnisch erfasst. Das ist eine deutsche Expedition gewesen, die 1909, 1910 noch die Reste freigelegt hat. Teile wurden vorher schon freigelegt. Und sie haben den schwersten Stein anhand der Geometrie bestimmt. Wenn ich manche Frage dazu, na, was glaubt ihr, wie schwer der Stein ist? Es irrt sich jeder. Er wird angegeben mit rund 180 Tonnen. Das sind etwa 2 Diesellokomotiven. Da muss man schon sagen, wer hat die transportiert? Und dann sind die mit rund Fingernageldicke auf Abstand gesetzt. Es gibt oben noch einen größeren Tempel vor der Chephren-Pyramide. Auch die Dinge muss man kennen, verstehen, warum es immer ein Tal und Tempel gibt und einen davor. Und dort haben sie den schwersten mit rund 420 Tonnen ermittelt. Das sind schon rund 4 größere Diesellokomotiven. Und die tun nicht mehr 4 Personen heben.
Haben Sie da Vermutungen oder Eingebungen, was da oder wie das zustande gekommen sein könnte?
Also es gibt viele Dinge, die in der Literatur erklärt werden und die eigentlich durch die Bank weg falsch sind. Bis auf diejenigen, die sagen, da haben andere ihre Finger im Spiel gehabt, da ist Telekinese mit verwendet worden. So kann man das nicht transportieren. Und die Granitblöcke, ja, wie zum Beispiel in dem Serapeum, die rund 70 Tonnen wiegen. Das Granit soll von Asuan kommen, rund 1000 Kilometer, knapp 1000 Kilometer. Und wer die Strecke kennt darunter zu, der weiß, das geht gar nicht. Und dann gibt es welche ganz kluge Wissenschaftler, ja, die haben Holzrollen genommen. Ja, Holzrollen. Da könnte ich mich totlachen.
Oder platt.
Runter zu Wüste. Ja, und wenn Nilschlamm im Talbereich. Wenn die so einen Stein auf eine Rolle bekommen haben und 2-3 Stunden später kommt der Aufseher und guckt nach oder ihr solltet doch ein paar Rollen drunter legen. Ja, das haben wir gemacht. Na, wo sind denn die? Da müssen wir mal ein bisschen den Sand zur Seite oder den Schlamm zur Seite schieben. Dann können wir die noch sehen. Also.
Die sind vergraben, ja.
Einer der vielen Punkte, an denen die konventionellen Erklärungsmodelle halt ganz schnell an die Ende geraten, wenn ein neugieriger Beobachter mit offenem Geist sich das mal anschaut, was da geliefert wird an Erklärungen. Ne? Aber ich finde, dazu muss man gar nicht zu den Pyramiden nur gucken. Alleine schon das Anschauen des menschlichen Körpers an sich ist für mich schon mehr als Beweis dafür, dass das halt nicht irgendein willkürlicher Mutationsprozess ist, der da stattgefunden hat, sondern dass da wirklich sich einer was dabei gedacht hat.
Ja, sie ist das richtig.
Ja. Ich würde gerne noch zu der hohen Gewichtsbewegung was sagen. Da hat Edward Lee Scarlin jetzt im 20. Jahrhundert...
Ich weiß, was du erzählen willst. Mysterium, keiner weiß, wie er die Steine bewegt hat.
Genau. Edward Lee Scarlin mit dem Cowell Castle, der selber behauptet, das Geheimnis der Ägypter entschlüsselt zu haben und mit Antigravitationstechnik diese Steine bewegt zu haben.
Man hat aber diese Technik bei ihm nicht gefunden nach seinem Tod. Es bleibt ein Rätsel. Ich hänge mich da nicht rein, mit einer neuen Theorie aufzuwarten. Es bleiben viele Dinge noch ungeklärt. Und ich betone bei manchen der Fragestellungen, denkt bitte an eins. Ich bin nicht der liebe Gott und ich weiß nicht alles. Und wenn ich alles wüsste, könnte der Urlaub machen.
Dann schicken wir ihn im Urlaub.
Hat das nicht mal verdient nach der Nummer hier?
Nein, wir versuchen ja alle nur, uns anzunähern und uns zu erfassen und gegenseitig irgendwo darzustellen.
Das hast du schön formuliert. Wir nähern uns. Und ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich schon tief einsteigen durfte. Aber ich weiß noch eine Menge, wo ich sagen kann, das weiß ich nicht und das weiß ich auch nicht. Aber die meisten kommen nicht mal auf die Frage.
Egal wie viel man weiß, es gibt immer noch mehr, was man nicht weiß. Und wenn das einem mal klar wird, dann
das,
ist man...
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch schon ein sehr großer Erkenntnisprozess, dass einem erstmal bewusst wird, was man alles nicht weiß. Oder wie viel es ist, dass das, was man weiß, nur ein kleiner Bruchteil ist von dem, was man verstehen könnte.
Ja. Deswegen gehört eine gewisse Bescheidenheit noch dazu.
Ist immer angebracht, ja.
Ja. Und ich passe auf und bitte immer darum, man möge mich bewahren, dass ich je irgendwann überheblich oder arrogant werde. Das will ich nicht. Ich unterhalte mich mit allen Menschen, mit allen, die Fragen haben. Ich gebe jedem Antwort, egal ob der schon Vorwissen hat oder nicht. Und ich sage niemals, ach, du begreifst es sowieso nicht. Also das ist mir fremd.
Da kann ich Ihnen das direkte, ehrliche Feedback auch geben, dass das der Fall ist. Also Sie sind mir direkt auf Augenhöhe begegnet und keinerlei also genauso wie Sie es gesagt haben, schaffen Sie es auch. Ja. Super.
Auch ein paar Dinge, die energetische Dinge betreffen. Es gibt ja Leute auch, die euch euren Kanal anschauen, die schon ein bisschen medial veranlagt sind und Zugang haben zu anderen Dingen. Der Karnak-Tempel ist auch ein Science-Fiction.
Karnak, ja.
Karnak-Tempel in Luxor, ja. Der älteste Teil ist über 70.000 Jahre alt. Also mal gleich einen Schock für den Anfang. So, und dort gibt es die Pylone. Manche stehen in England, USA und beim Papst. Es ist aber so, selbst dort, wo Pylone weggenommen worden sind, ist das wie bei dem Phantomfinger, den man aboperiert bekommen hat. Energetisch steht ja noch da. Und wenn man an diesen Stellen, sagen wir mal, nicht wie ein Bäckerbursche da durchläuft, sondern langsam und fühlt, ja, und ich kann mit meinen Händen Energien fühlen, und das eigentlich, denke ich, ganz gut schon, dann stellt man fest, dass wo zwei Pylone sind, ist wie eine Wand, eine energetische Wand, die man merkt, dass ein Magnetfeld. Dort, wo vier einmal waren, ist der Kreuzungspunkt entscheidend. Da merkt man dort, wenn man sich dorthin stellt, dass da ein Energiefeld durch den Körper geht. Ja. Das Gleiche ist auch im Taltempel. Im Taltempel gibt es eine Struktur von 10 Säulen und von 6 Säulen. Ja. Und in diesem Kreuzungspunkt ist genauso ein Dur. Dieser Kreuzungspunkt war ursprünglich der 0. Längengrad und der 30. Breitengrad. Das ist schon wieder ein Thema, da kommt man wieder in kosmische Ordnung hinein und über Zusammenhänge, die erdenergetisch ihre Rolle spielen. Und hinter dem System, nur dem System selbst, ist das Prinzip freier Energie verborgen. Also das ist schon wieder ein längeres Thema. Ich habe es jetzt nur mal kurz angerissen, ohne weiter in die Tiefe zu gehen. Und der Taltempel hat im Inneren keine geraden Wände. Die sind alle ein bisschen leicht geneigt nach innen, bis auf 2. Und dadurch ist die Flächen im Fußboden und an der Decke unterschiedlich. Aber ihr glaubt nicht, was da für Science Fiction rauskommt. Das ist unnormal. Alleine die ganze Datenmaterial, was in den Taltempel verborgen ist, findet man zum Teil in anderen Maßeinheiten oder mit versetzten Komma in Mykerines, Schäferen und Cheops-Pyramiden. Das heißt, der Taltempel ist ein Geniestreich in allergrößter Größenordnung.
Dementsprechend dann auch noch den Pyramiden übergeordnet dann?
Ich bin mal gefragt worden, was ich davon halte oder was ich denke. Was ist in der Bedeutung größer? Cheops-Pyramide oder Taltempel? Und da habe ich gesagt, Taltempel. Und er ist mir gesagt, du siehst das vollkommen richtig. Das ist so. Weil dort alles integriert ist. Und jetzt mache ich nochmal was mit Zahlen, aber nicht so schwer. Das Gizeh-Plateau ist von Nord nach Süd 1044 Sakralellen. Das kann man in meinen Ausführungen Mediathek nochmal nachlesen, wie das mathematisch zusammenhängt. Und wenn man das in Zoll umrechnet, in diesen geistigen Zoll, den mathematisch berechneten, 1 durch 0,3937, das kennt man in Unmengen Fachliteratur finden, das ist also keine Erfindung von mir, dann sind das 36.036 Zoll. Genau 1 zu 1 in der Umrechnung. Im Taltempel wurde eingeweiht in den ersten, den zweiten, den dritten Grad, dann nochmal in den 13. und den 14. Das waren die 5 Grade, wo die Einweihung stattfand. Aber dann gab es noch etwas. Der letzte Grad, der 33. wurde auf dem Dach, sagen wir mal, zelebriert. So wie wenn wir einen Abschluss haben von Abitur oder von manch einer von seiner Doktorarbeit, wo eine Feierlichkeit stattfindet, also 33 Grad. Und diese 6 Zahlen, wenn man die miteinander multipliziert, kommt raus 36.036. So, und dann ist auch noch was, das ist noch nicht alles. Alle guten Dinge sind 3. In jeder der 3 Pyramiden wurde eingeweiht in jeweils 3 Grade. Also 3 mal 3. Heute kennt das die Freimaurer noch, 3 mal 3, und da wird 3 mal 3 ja, so gemacht, ja, mit Alkohol. Ahnung 0,0. Und in jeder dieser Pyramiden wurde in bestimmte Grade eingeweiht. Das kann ich euch aus dem Kopf sofort erzählen. Wer einen Stift hat, sollte sich notieren, damit er gleich überprüfen kann oder Nachträge überprüfen kann. In der Mykerinus wurde eingeweiht in den 9., 11. und 12. Grad. 9, 11, 12. Multipliziert man diese Zahlen miteinander, sind das 1188. 1188. In der Schäferin-Pyramide wurde eingeweiht in den 16., 18. und 22. Grad. Multipliziert man diese Zahlen, dann kommt es 6.336 raus. Also 6,3,3,6. Noch eine 0 dran gehängt, haben wir die Länge einer englischen Meile in Zoll. 63.063. In der Cheops-Pyramide war es der 27., 32. und 33. Grad. Wenn man diese Zahlen multipliziert, kommt 28.000 plus 8 mal 8 mal 8. aus. 28.512. Alle 3 Multiplikationszahlen addiert sind 36.036.
Spannend.
Ja, und das geht mit den Tempeln, mit der Mathematik weiter. Jeder der Tempel hat eine besondere Einweihung gehabt, und ich kenne dadurch, dass ich in der ganzen Planung dabei war, meine alte Seele hat Zugang bekommen dazu. Ich kann von jedem Tempel erzählen, wo was gemacht worden ist und wie groß die waren.
Auch die Aufteilung, die Sie gerade geschildert haben, die so nicht unbedingt linear ist, sondern ich sage jetzt mal die Trinität aufgeteilt und dann auch noch so ein bisschen, ja, jetzt erstmal kein logisches Muster drin, welches... welcher Rang oder welches...
Dann steht das hinterher.
Genau darauf wollte ich hinaus. Ja, danke. Genau, dass wenn man das betrachtet dann, dass das so unregelmäßig in den Pyramiden verteilt ist, dass es erst im Erlangen des ganzen Konzepts erst wieder Sinn ergibt.
Sind dann diese Tempelanlagen oder diese Pyramiden und so weiter auch jeweils für spezielle Zwecke eingerichtet worden? Und kann man heute noch genau sagen, wofür das oder ja, einigermaßen genau erschließen, wofür diese waren?
Kann ich alles detailliert erklären. Ich würde vielleicht vorschlagen, da machen wir mal eine separate Sendung.
Wenn das gerne, wenn wir aufzeigen könnten, welchen Initiationsprozess man durch die Pyramiden auch durchmacht, das wäre genial.
Ja.
Und auch wenn man weiß, dann welche Frequenzen eingesetzt werden und welche Mechanismen oder auch welche Bewusstseinsräume dort dann geöffnet werden sozusagen, inwiefern man das vielleicht in der heutigen Zeit auch so anregen könnte.
Ja, ja, da kann man erkennen, warum die Felsenkammern in allen 3 Pyramiden keine verborgene Mathematik haben. Dort ging es um eine Nachweis einer Prüfung, dass man bestimmte Dinge beherrscht. Gehe ich jetzt nicht darauf ein. Wenn wir wirklich eine Sendung machen, dann kann ich das erklären.
Ja.
Was in den Pyramiden passiert ist, was für ein Einweihungsritus dort gewesen ist, in welchem Effekt und welche Gesamtzusammenhänge dann entstehen.
Und der nächste Schritt prüft immer den letztrigen dementsprechend schon ab. Also man könnte den nächsten...
Voraussetzung. Mhm. Mhm.
Ja, genial.
Mhm. Passt doch gut ins Bild, ja.
Das, wenn Sie dazu bereit wären, super gerne. Das wäre mir auch echt ein Anliegen. Das, ich hätte aber noch eine Frage. Wenn ich mir die Erde jetzt von oben betrachte und mir da das Gizeh-Plateau irgendwo, ja da wo es halt ist, einordne, hat das auch einen bestimmten Zweck, dass es genau an der Stelle steht? Genau.
Eine hammermäßige Struktur. Da müsste ich aber wieder mehr dazu erzählen jetzt. Ich fange mal an bei Platon. Platon, der gesagt hatte, Icosaeder und Dodekaeder haben etwas mit der Weltentstehung zu tun. Erstaunlicherweise auch die Erde. Erstaunlicherweise auch die erste energetische Zelle, die im Kosmos je entstanden ist. Icosaeder haben die meisten keine Ahnung mehr. Ist auch kein Wunder, hat man vergessen oder man hat es gar nicht. Man war gerade krank in der Schule. Icosaeder ist bildlich gesehen ein Fußball aus Dreiecken. Und Dodekaeder ein Fußball aus Fünfecken. Aber entscheidend ist kosmisch nicht die Fläche, sondern die Eckpunkte, die gegenüberliegende Punkte haben. Und jeder gegenüberliegende Punkt führt zu einer Achse. Und diese Achse sind wie Wirbel, wie ein Hurrikan. Haben auf der Seite eine Öffnung und auf der Seite eine Öffnung. Icosaeder hat 6 Achsen, Dodekaeder 10 Achsen. Das ist erstmal interessant, 6, 10. Weil das genau im Taltempel ist, im hinteren Teil sind 10 Säulen und im vorderen 6. Und der Kreuzungspunkt, 0. Längengrad, 30. Breitengrad, gibt es einen Energiepunkt, einen entscheidenden. Ja? Das sind also wieder Dinge, die überlagert sind. Und die Erde hat genau das System, zeige ich auch, wie, dass die Russen schon in den 70er Jahren gewusst haben, anhand der Tatsache, dass es auch auf ihrem Gebiet und durch Satellitenmessung zusätzlich Punkte auf der Erde gibt, die sich hebt und senkt. Man hat also gesagt, dass die Erde atmet. Ja? Und selbst Goethe hat einmal davon gesprochen, über die atmende Erde. Boah, ich fand es Socken, ich habe diese Zitatstelle gefunden. So, und es gibt Mythen von früheren Völkern, die von atmenden Raum sprechen. Woher wussten die das? Ja. Also es ist so, dass 6 und 10, es sind Dinge wie ein Jojo-Effekt, wenn man das mit den Achsen versteht, dass da Schwingungen sind und wenn sich Endpunkte berühren, dass die sich gegenseitig abwechseln. Ist nicht ganz leicht, jetzt auf Anhieb in hier rüberzubringen, aber es gibt einen Jojo-Effekt. Immer 6, 10, 6, 10, 6, 10 Achsen. Und das sumerische Zahlensystem baut auf dieser Struktur auf. Weiß eigentlich keiner, aber die haben wir hier auf der Uhr. Das ist sumerische Zahlensystem. Habt ihr das gewusst? Ja? 60 Minuten oder 60, eine Minute, 60 Sekunden, 60 Minuten.
Auch dass wir die Ziffern bis 12 durchnennen.
Und so weiter. Und in dem ganzen System, ich liebe immer mal so kleine, lustige Einlagen, ja. Und stellt euch vor, der Weise des Königs kommt eines frühen Morgen und sagt, ich habe ein neues Zahlensystem erfunden. Der König ist erstmal skeptisch, dann fangen wir mal an. Ich bin mal gespannt, was du mir hier vom Märchen erzählst. Ja, ich habe das System aufgebaut auf 6 und 10. Also 6 mal 10 ist der Anfang, das ist 60. Ja, der König sagt, das kennen wir ja schon, das ist uns bekannt. Dann geht das wieder weiter, wieder mal 6 sind 360. Ja, das kennen wir, wussten die schon, diese Meere, haben wir ja den Kreisumfang mit 360 Grad. Dann mal 10, da sind wir bei 3600. Kennen wir auch schon, das sind ja die Sekunden einer Stunde. Jetzt geht es wieder weiter, wieder mal 6. 2061. Und der König fängt schon an, seltsam zu hinterfragen, ist errechnet, macht er das weiter und kommt bis zu 12.960.000. Und der König fragt schon, sag mal, hast du gestern Abend so viel getrunken? Er fängt an, finster zu lächeln, weil er diesen Quatsch nicht akzeptieren kann, weil er noch obendrein fragt, wie addiert man da Zahlen? Und der Weise sagt, naja, wenn wir uns heute den ganzen Nachmittag mit beschäftigen, wirst du es dann verstehen. Und bei Subtraktion, na, da brauchen wir nochmal genauso viel Zeit. Und wie ist das, wenn wir Zahlen multiplizieren? Nach heutigem Gebrauch, dann müssen wir ein Seminar machen, eine Woche.
Also Sie wollen damit aussagen, dass mathematisch gesehen auch nur das, was wir haben, Sinn macht.
Aber gewaltig, aber ganz gewaltig. Und erstaunlich ist, der König hat ja nicht den Kopf kürzer machen lassen, sondern er hat es akzeptiert und die haben das Zahlensystem übernommen. Und dann fragt man sich, wieso? Es gibt in einem Mythos, es so, wie es uns die Götter gesagt haben. Erstaunlich. Ja? Und dieses 6-10-6-10-System ist die Grundlage für freie Energie. Wenn man das beherrscht und weiß, wie es funktioniert, kommt man zu der ersten freien Energie. Und um das noch mal ein bisschen näher zu bringen und verständlicher zu machen, wenn ihr abends an einem wolkenfreien Himmel Sterne seht, dann seht ihr die leuchten. Nächsten Tag wieder. Aber das geht schon Millionen oder Milliarden von Jahren. Die leuchten immer wieder. Jeden Tag geben die Lichtquanten ab und die Elektronen jagen mit 2/3 der Lichtgeschwindigkeit um den Atomkern. Und kein Elektron hängt die Zunge raus und sagt, ich kann nicht mehr. Wieso? Wo nehmen die Elektronen diese Energie her? Und wo kommt die Energie für die Lichtquanten? Das ist doch nur möglich, wenn man versteht, wie freie Energie primär im Kosmos entsteht. Und das ist im Prinzip 6-10, 6-10, 6-10.
Ja, Tesla hat ja schon damals gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Maschinerie der Ordnung des Universums angepasst haben und damit unsere Maschinen dann laufen würden.
Und wir dann Frequenzen denken und verstehen.
Ja, und das hat dann nichts mehr mit Verbrennungsprozessen oder Verbrauchen zu tun, sondern mit Angliedern an die Prozesse des Universums.
Da stehen wir erst am Anfang. Genauso wie in der Medizin energetische Prozesse in Zukunft eine dominierendere Rolle erhalten werden.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in ein paar Jahren an einem Operationstisch uns selber mitoperieren haben.
Ja, viele Dinge kann man schon mit energetischen Dingen machen. Ich kann das auch übrigens. Und ich hatte in Ägypten auch eine Frau behandelt, die permanent Schmerzen hatte im Becken und im Herzbereich. Wir haben danach noch mal telefoniert jetzt ein paar Mal und ich sage, erstaunlich, Axel, du hast das geheilt. Ich habe kein Problem mehr. Aber ich habe noch viel, viel spektakulärere Dinge in der Vergangenheit verbracht. Ja.
Na, könnten wir davon vielleicht ein Beispiel hören? Das wäre auch bestimmt sehr interessant.
Ja, eines Tages stand eine Frau, eine ältere Frau, mit ihrem Mann vor unserer Wohnungstür, klingelte, ich gehe raus. Und ich sage, ja, einen schönen guten Tag. Ja, was wollen Sie? Ja, mein Mann hat Probleme. Wir haben gehört, Sie können energetisch heilen. Können Sie meinen Mann von Krebs befreien? Sag ich so, nein, kann ich nicht. Wenn ich das könnte, wäre ich der liebe Gott. Und meinen Spruch dazu, wenn ich das könnte, könnte der Urlaub machen. Naja, aber Sie können doch bestimmt ein bisschen helfen. Jetzt habe ich gesehen, dass die Frau viel dringender die Hilfe notwendig hatte. Die war abgehärmt, die Augen so in sich hineinfallen, ohne richtiges Leben noch. Und ich überlege, was machst du am besten? Du musst die Frau behandeln. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, vielleicht schaffen wir eins, dass wir die Schmerzen ihrem Mann minimieren können. Aber mehr traue ich mir nicht zu. Ah ja, wenn Sie das wegen schaffen. So, und dann haben wir gleich einen Termin vereinbart, ein paar Tage später. Und ich habe dann immer mal auf die Frau geguckt, gesehen, dass ihre Hände so, schon Arthritis, ja, hatte. Und ich sage, was haben Sie mit Ihren Händen gemacht? Ja, ich bin zu DDR-Zeiten in der Kreisstadt einkaufen gewesen, mit Netz, habe die Handschuhe im Winter vergessen und nach Hause zu, muss ich dann Bus aussteigen und bis ins Dorf ein paar Kilometer laufen und habe mir die Hände fürchterlich erfroren. Und seitdem kann ich nichts mehr fühlen. Alles, was ich anfasse, ist für mich unbekannt, kann ich identifizieren. Und da habe ich davon gesagt, wissen Sie was, wir können mal was probieren. Ich verspreche Ihnen nichts, aber wir probieren mal was, ob wir da was hinkriegen. In knapp 3 Wochen habe ich die Hände geheilt. Die hat wieder fühlen können. Die sah anders aus. Die Hände waren wieder in der anderen Form. Ja? Also die sahen gesünder aus. Das Gesicht war wieder, die Haut glatter und die Augen haben wieder geleuchtet. Und da war ich auch am Heulen, weil ich so happy war, dass ich der Frau wieder eine neue Lebensqualität bringen konnte.
Ja, Wahnsinn. Und ja, boah, Hammer. Wie man dann durch sich dann heilen und wirken kann. Klasse. Ich bin gerade auch ein bisschen emotional.
Ich glaube, das sind auch Fähigkeiten und Seinsaspekte, die wir auch immer mehr wieder erfahren dürfen im Kollektiv hier, nach und nach. Und jeder, der es für sich auch einigermaßen versteht, kann dann auch das dementsprechend in sein Umfeld weiterliefern. Oder na, weiter abgeben hatten wir ja gerade schon, dass es sehr schwer ist, nur aufgrund der Faktendarstellung die Leute überzeugen, ist das falsche Wort, zur Erkenntnis führen zu können. Aber gerade auch dadurch, dass man es dann selber lebt, ist man auch ein gutes Beispiel für solche Sachen, glaube ich, ne? Dass das immer mehr Einzug hält in die Gesamtgesellschaft. Ja.
Ja.
Das ist ja keine Sache, die
ich von denke, oben herab... Ich denke, das nicht an die große Glocke, dass ich das kann, ja. Ich habe ja meine eigene Arbeit und dann kommen noch die Vorträge hinzu, viel Post, viel Post. So, und ich versuche alles zu beantworten. Also da bin ich ein bisschen ein gutmütiger Trottel. Manche würden sagen, pff, ja, geht mir ein Buckel runter. Nee, mache ich nicht. Und manchmal sind die Gespräche ein bisschen länger, als eigentlich zulässig wäre. Aber ich mache es trotzdem. Und irgendwo gibt man den Menschen mehr Optimismus, auch mehr Freude, weil ich versuche, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Ja, lieben Dank. Es ist voll angekommen. Ja, und so sind wir alles nur Menschen, die sich gerade als das betrachten können. Eigentlich sind wir viel mehr, aber so helfen wir uns alle gegenseitig, uns den Schmerz zu nehmen, uns zu heilen und dass wir alle ja, davon profitieren können.
Und deswegen ist es so wichtig, selber möglichst optimistisch zu bleiben bei all diesen äußeren negativen Problemen. Es ist nicht leicht. Ja, aber ich habe noch einen schönen sarkastischen Spruch, da schocke ich manche Leute immer damit, wenn sie hier über bestimmte Dinge jammern. Ja, und ich sage, weißt du, wenn du hier stirbst, kannst du dich nur verbessern.
Ja. Auch wenn man ja bemerkt und einem klar wird, dass man beide Energien in sich trägt, dann kann man auch, wenn man das erkennt, zumindest darauf Acht geben, mit welcher Energie man sich lieber identifizieren will.
So ist das, ganz genau. Und deswegen, gerade heute mit der einen habe ich über 2 Stunden gesprochen, die mit in Ägypten waren, und die andere nicht so lange, weil ich aufmerksam gemacht habe, dass ich heute schon lange am Telefon gesessen habe. Aber ich kriege mit, wenn auch so eine Person dann selber positive Energie ausstrahlt. Das merkt man schon am Tonfall, an der Stimme, an wenn man sieht viel, viel mehr, wenn man den Leuten in die Augen guckt, ja.
Mit Gespür merkt man das sofort. Und wenn man gefühlsecht ist, so wie ich es auch bin, merken das andere auch sofort. Das ist ja heute auch schon passiert. Also Sebastian, was ist mit dir los? Ich habe ja gerade keinen Nerv dafür. Ja.
Ja. Gerade die Prozesse, wenn man sich langfristig miteinander beschäftigt, oder es reicht ja auch schon, wenn man einem Wildfremden auf der Straße zulächelt. Das kann ja auch schon so eine Resonanz auslösen bei demjenigen und dann weitergetragen werden.
Ja, genau. Dem anderen Menschen positiv entgegengehen. Wenn ich durch den Wald gehe oder über die Felder, ich grüße eigentlich jeden, auch wenn sie jünger sind. Es gibt ja junge Leute, die wissen gar nicht mehr, dass es dort guten Tag noch gibt. Ja, und dass man sich vielleicht gerade im Wald, das ist hier gerade im Thüringer Wald, Erzgebirge, noch ein bisschen gang und gäbe, man hat sich früher gegrüßt. Ja, und das mache ich immer noch. Ja, und dann manche überrascht, dass ich das zuerst mache. Warum nicht?
Ja, eben. Einer muss ja anfangen.
Ich denke, dass sie als jüngerer Mensch das eher die Verantwortung hätten, was wir früher so gelernt haben.
Schon. Sehe ich auch so, ja.
Eben. Und das sieht man auch dann, wenn Leute wirklich überrascht sind davon, dass sie gegrüßt werden im Wald oder so, gerade bei Spaziergängen irgendwo, ja. Aber trotzdem, dass es einen positiven Impuls bei den Menschen dann auslöst auch.
Ich finde, da ist auch echt noch ein Unterschied zwischen städtischer und weltlicher Begegnung. Also im Wald wird noch viel
häufiger. Ich lebe auf dem Dorf. Ja, vor unserem Grundstück ist Feld und ich gucke dann in die Höhen Thüringer Wald.
Schön.
Ja.
Ja, dann nochmal vielen Dank auch von meiner Seite. Es war mir auch eine Ehre und hoffe, wir sehen uns dann bald wieder und können das Gespräch weiter fortführen.
Ja, dann sage ich auch nochmal lieben Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Klitzke. Dankeschön.
Euch fühle ich auch und dann Ahoi.
Ciao. Alle Vorstellungskraft voraus. Ciao.
Ciao.
Was hältst du von diesem Thema? Oder hast du schon selbst Erfahrungen mit dem Sonderbaren gemacht? Schreib es gern bei YouTube unten in die Kommentare. Und wenn du unsere Sendung gern unterwegs hören möchtest, kannst du uns auch bei Spotify und fast allen anderen Podcast-Anbietern finden. Die Links dazu findest du unten in der Sendungsbeschreibung. Falls dir gefällt, was wir hier machen, lass uns doch gern ein Like da, abonniere diesen Kanal und empfehle uns gerne weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Sagenhaft und Sonderbar.